Hopcast,
der Craft Beer Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch recht herzlich zur mittlerweile 23. Folge. Diesmal waren wir unterwegs auf dem Spring Beer Day in den Schanzenhöfen in Hamburg.
Ein Heimspiel für uns, immer eine tolle Gelegenheit, neue Brauereien kennenzulernen und tolle neue Biere zu trinken. Wir haben uns drei Gäste für diesen Podcast rausgepickt auf diesen Spring Beer Day, nämlich Kamba, Breugier und Lowlander. Drei vollkommen unterschiedliche Brauereien und die haben wir in eine ruhigere Ecke gezogen sozusagen, weil auf diesem Spring Beer Day, wir waren um 14 Uhr, wir dachten, es wäre noch ein wenig ruhiger und noch nicht so extremst gut besucht, aber wir haben uns eiskalt geirrt, denn um 12 Uhr machte das gute Stück auf oder um 13 Uhr, auf jeden Fall war irgendwie
12 Uhr.
Halb zwölf war wohl schon die Schlange, wurde berichtet, und ab 14 Uhr gab es schon erste Einlassstopps, da haben wir uns ein bisschen geirrt.
Ja, da war mal wieder der Teufel los.
Unsere Gesprächspartner waren so nett, für uns ihren Stand kurz in andere Hände zu übergeben und mit uns in eine ruhigere Ecke zu gehen, um dort mit uns zu sprechen. Da sind wir schon bei dem Thema, das uns derzeit ein bisschen bewegt.
Ruhige Ecke.
Ruhige Ecken, genau.
Aber nicht ruhige Ecken im Allgemeinen. Wir sind ja viel unterwegs und treffen immer alle möglichen Menschen, von denen auch einige tatsächlich unseren Podcast hören. Und dann spricht man schon mal drüber, ist ja alles ganz dufte, aber es sind natürlich immer wahnsinnig viele Nebengeräusche bei euch und es ist jetzt auch nicht unbedingt so die Studioqualität. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der uns durchaus umtreibt, weil es ist ja nicht so, dass das nicht möglich wäre. Aber es ist leider auch, von vornherein Teil unseres Konzeptes gewesen, dass wir sozusagen dahin gehen möchten, wo das Bier passiert, und das ist eben halt draußen und nicht im Studio.
Ich erinnere mich an die erste Folge, als wir die machten und du saßt und sagtest, aber der Ton. Ich sagte, aber ein Podcast, der muss irgendwie auch ein bisschen rough sein und das ist ja keine Radiosendung. Das hat sich wahnsinnig entwickelt. Also inzwischen machen die Leute da draußen wirklich hochprofessionelle, tolle Beiträge. Ich finde es auch super im Kern. Klar,
ja, super.
Ein Podcast muss eine gute Klangqualität haben, aber es ist natürlich nach wie vor keine hyper hochproduzierte Radiosendung. Und so sind wir auch immer rangegangen. Es ist, wie du schon sagst, Equipment ist ja da. Wir sind ja in einem Studio. Irgendwie ist es auch Teil deines Jobbilds.
Also es ist ja klar, aber es ist
an Equipment genug da. Aber
es ist für uns halt immer das Thema gewesen, dass wir halt für uns immer sagen, wir gehen halt raus und stellen halt fest, dass wir eben halt auch Menschen treffen, die in ihrer natürlichen Umgebung eben ganz anders reagieren, als wenn man dann halt sagt, okay, ich klebe jetzt ein Mikro an dich dran oder ich stelle hier alles Mögliche auf. Wir versuchen halt eben mit einem vernünftigen Mikrofon, das wir an einem Handy haben, eben halt rumzugehen und die Menschen aufzunehmen. Und dann ist da halt mal ein Kühlschrank oder dann ist man halt in der Brauerei und dann springt da halt mal eine Lüftung an. Das ist dann halt leider so. Und wir checken das natürlich auch, ob man das hören kann. Und wir hören es halt im Studio und wir hören es über ein iPhone und wir hören es auch beim Sport über Kopfhörer. Wir sind aber zum Beispiel nicht Leute, die im Auto unterwegs sind und in einem lauten Auto irgendwie einen Podcast hören würden. Deswegen würde uns tatsächlich mal interessieren, von euch, liebe Hörer, wie es denn da so ist vom Feedback. Ist das für euch okay oder ist es so, dass ihr immer sagt, ist ja alles ganz spannend, aber ich kann es halt kaum verstehen? So,
da müssten wir halt unser Konzept ändern. Das ist ja immer davon ausgegangen, wie du schon sagst, Leute in ihrem Ökosystem sprechen anders und je weniger Brimborium du machst, je weniger du veränderst an diesem Ökosystem, desto offener sprechen die, ist auch so ein Erfahrungswert. Aber wenn es nicht funktioniert, muss man daran arbeiten. Insofern, genau, eure Meinung interessiert uns.
Genau, ihr könnt uns ja auf allen möglichen Wegen erreichen.
Über Facebook, Instagram oder per Mail unter cheers@hopcast.de.
Genau. Und das würde uns sehr interessieren, weil wir wollen natürlich irgendwie nicht an euch vorbei produzieren und dass Leute, ne, genau, das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass die Leute sagen, Mensch, die reden über total tolle Themen, aber ich kann sie nicht verstehen. Natürlich gibt es mal einen Moment, wo man jemanden nicht verstehen kann, weil er ein bisschen weiter weg ist oder so, das kann immer sein, aber grundsätzlich finden wir es immer spannender, eben halt Menschen da zu treffen, wo halt rundherum irgendwas passiert.
Aber in Schönheit sterben wollen wir ja auch nicht.
Genau.
Zumal wir jetzt auch endlich mal auf Spotify unterwegs sind.
Ja,
da findet ihr uns auch.
Seit gestern sozusagen.
Ja? Ein neuer Kanal, den wir damit eröffnet haben. Insofern Wie gesagt, in Schönheit möchten wir nicht sterben. Teilt uns eure Meinung mit auf und den unterschiedlichen Kanälen. Die findet ihr auch alle auf unserer Homepage namens hopcast.de. Bei dieser Podcast war es wirklich ein bisschen schwer, die Hintergrundgeräusche vollkommen zu eliminieren. Da hätten wir die Schanzenhöfe verlassen müssen. Das wäre Quatsch gewesen.
Kein Quatsch wiederum sind die Biere, die wir heute verkosten. Und zwar sind es wieder mal zwei an der Zahl. Das eine ist das California Sippin. Das ist ein West Coast IPA, eine Koop von Frau Gruber und Sudden Death. Das kommt in einer 440 Milliliter Dose und das ist auch richtig frisch. Das ist nämlich abgefüllt oder canned, steht hier hinten drauf, am 28.03.19. Also vor gerade mal, was ist das, eine Woche, ne? Vor einer Woche abgefüllt. Wahnsinn, wurde uns freundlicherweise zugesteckt von Olli von Sudden Death bei den Kraftbiertagen oder beim Kraftbiertag, war ja nur einer diesmal. So, und das zweite ist von Crew Republic, das Rest in Peace. Das ist ein Barley-Wein. Lassen wir uns mal überraschen, wie die schmecken. Das nach den Interviews.
Viel Spaß.
Ja, mein Name ist Lars Kühne. Ich bin für die Kammer Bavaria als Vertriebsleiter hier auf dem Spring Beer Day und wir sind total begeistert, wie toll das heute schon losgegangen ist, auch aufgrund des guten Wetters. Die Leute rennen uns echt aufgrund unserer Biere und des Wetters die Bude ein. Und das ist echt eine schöne Veranstaltung hier. Richtig super.
Ich gebe mal inoffizielle Vorschusslorbeeren. Der neue Biersommelier hier im Hause, altes Mädchen, gab uns eine Liste und da stand drauf, Kamba könnt ihr alles trinken, ist alles gut.
Super, ach, das ist ja gut. Ja. Er war vorhin auch schon bei uns. Und
getrunken.
Das macht er nachher noch. Aber das muss er uns ja von anderswoher kennen. Also uns gibt es jetzt ja schon auch seit 10 Jahren. 2008 ist die Kamba gegründet worden von Markus Lohner. Und ja, wir haben, glaube ich, in der Branche schon einen sehr guten Ruf aufgrund unserer Biervielfalt und Qualität. Und im letzten Jahr, als mich Markus angesprochen hatte, ob ich Lust hätte, die Vertriebsleitung zu übernehmen, war für die Kammer so ein Punkt, wo er gesagt hat, ich will das jetzt nochmal richtig wissen. Mengenmäßig waren wir eigentlich nicht da, wo uns alle Leute immer vermutet haben. Und wir haben eine Menge neu strukturiert, unsere Sortimente überarbeitet, die Rezepturen alle nochmal überarbeitet, stellen hier auch gerade das neue IPA, also die neue Rezeptur des IPAs vor, wo unser Braumeister Enzo Frauenschuh auch ganz stark mitgewirkt hat, der ja neben dem er Frau Gruber macht, auch Kamba-Braumeister ist, was viele ja gar nicht wissen. Und das kommt super gut an, neben dem IPA, was sehr trinkbar ist, unserem Hopla, was wir von fast da haben, also Dry Hop Lager. Für jeden ist was dabei. Und erstaunlicherweise auch aufgrund, obwohl das noch früh ist, obwohl das Wetter warm ist, Oak-Aged ist super. Die Leute kaufen uns gerade in Sachen Oak-Aged leer. Ist hervorragend.
Und es ist noch nicht mal 15 Uhr.
Richtig, richtig.
Um das nochmal zu betonen. Es ist noch mal nicht mal 15 Uhr. Ich finde es ganz spannend bei euch. Ihr seid ja eigentlich seid ihr ja nicht als Brauerei konzipiert. Also eigentlich lebt ja euer Unternehmen hauptsächlich auch davon, so wie ich es verstanden habe, Brauanlagen herzustellen für mittelständische Unternehmen.
Also es gibt ja zwei Unternehmen. Das eine ist die Braucon, wirklich für kleine und mittelständische Brauereien weltweit Brauanlagen auf sehr hohem Niveau herzustellen, was sehr erfolgreich glücklicherweise läuft. Und die Kamba ist ursprünglich als Brautechnikum der Braucon gegründet worden 2008, um im Prinzip den Kunden der Braucon zu zeigen, wie man live diese Biere brauen kann auf diesen Anlagen, in welcher Qualität das funktioniert. Und irgendwann war dann nachher zu viel Bier da, dass man selber trinken konnte. Und dann hat man gesagt, okay, dann verkaufen wir das. Das ist super angekommen. Und man hat dann ja auch 2016 mit der neuen Brauereianlage oder der neuen Brauerei und Produktionsstätte in Seon unter teilweise schwierigen Vorzeichen mit Baustopp und dem ganzen Tüdelüt, was es da gab. Die Nummer war sicherlich nicht billig, sie war auch gerade sehr nervenaufreibend und hat 2016 dann eröffnet. Und jetzt hat das noch eine Weile gedauert, muss ich sagen, bis wir uns ja miteinander gefunden haben und Markus um sich herum jetzt ein Team zusammen hat, wo ich als Norddeutscher sehr glücklich bin, für eine bayerische Brauerei zu arbeiten und das mich wirklich mit sehr viel Freude erfüllt. Die Biere sind toll, wir bekommen super Feedback. Wir waren jetzt ja gerade auch auf Internorga und haben von ganz vielen Gästen und Kunden, die dort waren, am Anfang bei uns Biere probiert haben, die abends nochmal wiedergekommen sind und gesagt haben, Mensch, mega, Eure Biere sind mit die besten hier in der Craft Beer Arena und echt richtig super. Und das ist ein Feedback, was wir gerade bekommen, was uns echt beflügelt und wo wir uns darauf freuen, die nächsten Jahre die Kamba eben auch noch ein bisschen weiter bekannt zu machen, als es bisher der Fall ist.
Okay, weil ich las in einem Artikel, das Konzept war ja eigentlich, wir wachsen langsamer auch, weil wir im Grunde den Kunden, die wir ja auch für die Brauanlagen haben, nicht zu sehr den Markt streitig machen wollen. Also eigentlich wachsen wir da eher easy und das ist gar nicht so unser Ziel. Da seid ihr jetzt nicht mehr.
Naja, also wir wollen natürlich unseren Kunden den Markt nicht streitig machen, aber im Bierspezialitätensegment, ich sage jetzt bewusst nicht Craft-Segment, ist, glaube ich, genügend Platz. Und wir sind schon natürlich bestrebt, auch unsere Anlage in Seon so zu nutzen, dass es nicht ein teures Hobby ist, sondern dass es auch wirtschaftlich neben einer erfolgreichen Braucon gut dastehen kann. Mhm. Und dazu gehört es einfach dazu, dass man auch bestimmte Dinge im deutschen und internationalen Markt mitmacht, wie es alle anderen auch machen. Aber wir sind an den Stellen, wo wir Berührungspunkte mit unseren eigenen Kunden haben, sind wir immer noch defensiver unterwegs, das ist ganz klar. Also mit den Braukornkunden.
Du sagst gerade eben, ihr seid noch nicht da, wo man euch vermutet. Wo seid ihr denn ausstoßmäßig?
Im letzten Jahr waren wir um die 5000 Hektoliter. Vom Namen her, ich hatte nun vorher das Vergnügen, ein halbes Jahr schon zu wissen, wo ich hingehe und mein Ohr in den Markt zu hängen. Und mal zu hören, wie denn so das Feedback auf die Kamba ist. Und es haben ganz viele, die sich im Markt gut auskennen, gesagt, ja, die Kamba hat einen ganz tollen Namen. Sie sind Erste im Bereich der Craft-Beer-Bewegung gewesen. Und mit eins der größten Potenziale sieht man schon bei der Kamba, aber es wurde nicht abgerufen bisher. Und wir wollen natürlich ein bisschen versuchen abzurufen. Wir wollen keine 100.000 Hektoliter Brauerei werden, ganz klar. Aber wenn wir mittelfristig 10.000 Hektoliter erreichen, dann sind wir schon mal einiges weiter und dann sind wir auf einem Niveau von den größeren Craft Beer Brauereien in Deutschland wie Berlo oder Crew oder wenn man es Radsein ist viel, viel größer, gar keine Frage.
Ich würde gerade sagen, wir sind hier ja irgendwie bei der größten geführten Brauerei hier.
Also das, wir wollen gute Biere im deutschen und im europäischen Markt verkaufen. Wir kriegen sehr gutes Feedback auf unsere Biere. Wir wollen uns nicht künstlich klein halten. Wir sind aber trotzdem sehr vorsichtig im Markt unterwegs, weil wir eben auch eine andere Perspektive auf den gesamten Markt schon drauf haben.
Ja, dieses Prädikat, wir waren mit die Ersten, das ist immer schwierig rauszugehen. Wer war denn jetzt der Erste? Da gibt's ja auch.
Also wir waren nicht die Ersten, also ja. Definitiv nicht die Ersten, aber 2008... als Markus angefangen hat, eben unsere internationalen Biere, wie viele andere sagen, Craft-Biere zu produzieren, da war er mit schon einem ersten. Thorsten Schoppe war natürlich eher da. Ja. Ich habe es ehrlicherweise nie in eine Timeline irgendwo reingesetzt, wer wann was gemacht hat. Das ist für uns auch jetzt in dem Sinne nicht wichtig. Wichtig ist für uns, dass wir sehr früh dabei waren und dass wir aus der Zeit heraus auch mit einem guten Namen im deutschen Markt bekannt sind. Und jetzt wollen wir natürlich versuchen, diesen guten Namen auch in der Distribution so aufzustellen, dass die Leute uns nicht nur kennen, sondern auch probieren können. Und das ist uns wichtig.
Auch hier oben im Norden Deutschlands. Es gibt einen anderen, der war auch recht früh dabei. Das ist Marc Rauschmann von Braufaktum, der jüngst ein Interview gegeben hat mit dem Titel »Die Schonzeit ist vorbei und die Kraftbierrevolution bleibt aus«. Und sagst du, da ist genug Platz in diesem Markt, nennen wir es Craft Beer oder nennen wir es Bierspezialitäten oder Brauspezialitäten. Das gibt es ja inzwischen Kreativbiere, viele Begriffe. Die Aussage ist ja im Grunde dieselbe. 4% Rückgang im letzten Jahr in diesem Bereich Craft Beer, laut Nielsen.
Auf einem Niveau von 0,2, 0,3, 0,4% vom Gesamtmarkt.
0,14% der aller verkauften Biere 2018 waren Craft-Biere.
Misst Nielsen das inzwischen?
Ja.
Vor ein paar Jahren, wo ich da mal angefragt habe.
Laut Getränkezeitung liegt da eine Studie vor.
Okay.
Links findet ihr dann später auf unserer Homepage zu dieser Studie.
Also wir bewegen uns ganz klar mit dem reinen Craft-Bier in einer absoluten Nische. Aber bei der Kamba produzieren wir jetzt ja nicht nur internationale Bierstile, wie unser Hopgun Brown Ale oder Black Shark Imperial Stout IPA, Imperial Black IPA, Entschuldigung, sondern wir haben ja auch eine traditionelle Schiene mit einem klassischen bayerischen Hell, Märzen, Dunkel, drei verschiedenen Weißbieren. Und wir merken, dass diese Kategorie von Bierspezialitäten momentan in Deutschland sehr gut nachgefragt ist. Und so sind wir natürlich in der glücklichen Lage, dass wir in zweierlei Lagern aufgestellt sind, international und traditionell deutsch. Und das erleichtert uns an einigen Stellen in der Distribution einfach voranzukommen und auch nachgefragt zu werden. Und das ist schön. Und wir versuchen so, dem Endverbraucher möglichst viele unterschiedliche Biere näher zu bringen. Und für uns sind das alles Bierspezialitäten, egal ob international oder traditionell. Und wir sind da auch von der Preisstruktur im Wettbewerb sicherlich vernünftig orientiert aufgestellt. Es darf nicht zu teuer sein, aber auch nicht zu billig. Mhm. Und ich glaube, dass wir im mittleren Preissegment da gut mitspielen können und freuen uns natürlich über jeden weiteren, der Kamba probiert und sein Herz daran verliert.
Wie teuer ist eine Flasche IPA von Kamba?
Unsere UVP-Preisempfehlung ist 2,29 bis 2,49. Mhm.
Damit das heißt im Supermarkt so knapp unter 2 wahrscheinlich meistens, oder?
Nein. Oh, so IPA im Supermarkt ist auch über 2 Euro. Okay. Wobei wir mit IPA bisher im Supermarkt, außer vielleicht den einen oder anderen freien Händler, der uns so über Lieferpartner von uns bezieht, so gut wie gar nicht vertreten sind. Da geht es dann eher so im Zoppler, also Dry Hop Lager,
For genau, Session, das gibt's bei uns im Edeka
Session,
um die Ecke.
Session Pale das, Ale, ja. Dark Side, das Black Lager oder Dark Lager und vielleicht noch ein bisschen in Pale Ale. Der ein oder andere Händler macht eine Mischkalkulation draus und macht das dann für alles für 1,99. Der andere sagt, okay, ich mache das für 2,59 alle Sorten. Es ist halt sehr viel Bandbreite dazwischen. Ja. Wir als Brauer haben ja sowieso keinen Einfluss darauf, für welchen Preis die Biere nachher im Regal stehen. Wir können nur Preise empfehlen, wie wir es sehen würden. Aber alles andere obliegt ja dem Händler. Und wir versuchen eben, unsere Distribution weiter auszubauen. Und das funktioniert jetzt oder hat jetzt im ersten Quartal schon ganz gut funktioniert. Ich bin ganz happy und freue mich auf das, was da in der Zukunft kommt.
Ihr wart auch schon sehr früh am Start mit einem großen Taproom in München.
Diesen Taproom, das Taphouse, existiert immer noch.
Ja. Er kriegte feuchte Augen, als er die Bilder sah. Die Anzahl der Hähne 42.
Das ist eine wirklich schöne Location in einem Umfeld, was so etwas Vergleichbares gar nicht hat. Und einziges Manko ist, dass es keine Außengastronomie gibt. Mhm. Wir eröffnen jetzt aber nächste Woche auch unser Braugasthaus in Truchtlachingen wieder neu. Da gab es einen Pächterwechsel und der Boris, der das Taphaus betreibt, betreibt in Zukunft auch die Braugaststätte in Truchtlachingen. Und da wird es einige Neuerungen geben, dass es auch einen Stehbier-Ausschank, einen Holzfassanstich und einige andere Sachen gibt. Und da gucken wir sehr positiv in die Zukunft. Gerade heute und morgen ist auch unser Brauereifest in Seon gerade aktiv. Heute großer Vereinstag, wo wir ganz viele Vereine aus der Region eingeladen haben. Und der schwerste Verein, können sich alle wiegen lassen, dann jedes Kilo, was er auf die Waage bringt, mit einem Liter Bier aufgewogen bekommt. Und da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe schon vorhin das eine oder andere Bild bekommen. Ein Musikverein aus der Region hat irgendwie 1540 Kilo auf die Waage gebracht und ich bin sehr, sehr gespannt.
Passt ihr auf, dass die nicht mogeln?
Die müssen
du weißt, in der Modelszene, da schmuggeln die immer so kleine Gewichte so rein,
ja,
ne?
Ja.
Im Körper.
Ich denke, dass die Kolleginnen und Kollegen da schon ein gutes Auge drauf haben. Wir haben auch dann bei uns in der Brauerei das Besucherzentrum neu ausgebaut. Da gibt es jetzt eine Bäckerei drin, die auch sehr traditionell Brot backt und wo unsere Braugasthäuser dann auch mit ausgestattet werden.
Toll.
Der Shop hat einen neuen Platz bekommen, das Besucherzentrum wird ausgebaut. Insofern, dass es dann auch andersartige geführte Brauereibesichtigungen gibt. Das war bisher alles auf relativ kleiner Flamme. Und wir wollen die touristische Region am Chiemsee schon nutzen, arbeiten dann mit Chiemgau 24 zusammen, um auch marketingseits da uns mehr zu präsentieren und möglichst viele Gäste bei uns in der Brauerei begrüßen zu dürfen. Denn wer die Brauerei einmal gesehen hat und dort auch die Biere probiert hat, der wird es dann hoffentlich auch in den Ferngebieten dann nachfragen und unsere Biere dort suchen.
Es wirkte so ein bisschen so, als wenn ihr mit diesem Taproom-Konzept noch expandieren wolltet. Jenseits von Bayern las ich in einem Artikel, gibt es da Pläne?
Also grundsätzlich ist das Taphouse-Konzept als Franchise-System aufgebaut. Ja. Wir haben es aber eben aufgrund der Bautätigkeit 2016 in Seeon und der damit verbundenen Herausforderungen jetzt nicht weiter forciert. Wir schließen das aber nicht aus, dass in Zukunft, wenn Gastronomen, die Interesse an einem solchen Konzept haben, auf uns zukommen, so etwas auch wieder mit Leben zu erfüllen. Momentan ist erstmal nichts weiteres geplant, aber man...
Schauen, was die Zukunft bringt.
Genau, genau.
Alles offen.
Genau, also wir sind offen für die Dinge. Wir versuchen jetzt natürlich erstmal Brauereistandorte, unser Team, unser Sortiment, unser Preisgefüge und die ganzen Sachen so auf die Reihe zu bekommen, dass wir sauber arbeiten können und zukunftsorientiert arbeiten können. Da haben wir jetzt wirklich in den letzten Monaten sehr, sehr große Schritte gemacht. Und wie ich vorhin schon sagte, wir blicken sehr positiv in die Zukunft, das, was da kommt.
Toll. Dann wird es wohl kein Frau Gruber trifft Kamba geben, oder?
Naja, Frau Gruber und Kamba treffen sich ja ständig. Allein
eben.
wir planen auch zusammen durchaus auch auf Festivals zu gehen und tauschen uns da schon aus. Also wir sind befreundet, wir sind ja untereinander Familie irgendwo so. Und,
super, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier heute. Danke. Wir wissen das sehr zu schätzen, weil da ist wahrscheinlich gleich so eine Schlange, wenn du da reingehst.
Ich hoffe, dass der Lukas mich gut vertritt.
Das hat er bestimmt. Wo bist du gewesen?
Den Lukas habe ich jetzt auch noch kurzfristig engagieren können. Das ist der Junior aus dem Hause Iversen Getränke, bei denen wir auch hier im Norden eben unsere Flaschenbiere alle zur Verfügung haben.
Wow. Und, der wird im Bier bezahlt, oder was?
Ja, auch. Nein, aber Lukas ist auf der Internorge auf mich zugekommen und ist ein absoluter Kamba-Fan. Und ich habe nur Absagen bei Helfern bekommen jetzt die letzten zwei Wochen. Und habe gesagt, oh Gott, jetzt alleine 11 Stunden hier stehen, ist vielleicht ein bisschen viel.
Vielleicht.
Mal eine Pause zu machen, wäre auch nicht schlecht. Sonst hätte ich dieses Interview jetzt heute auch nicht führen können.
Also, danke, Lukas.
Richtig Glück gehabt.
Super.
Ja, der hilft mir halt und das ist richtig schön.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß hier.
Dankeschön.
Viel Erfolg weiterhin. Gruß an Lukas.
Und wir probieren gleich mal das IPA.
Und wir probieren gleich mal das IPA. Danke sehr.
Bis gleich.
Bis gleich.
Also ich bin Brian, ich bin der Gründer von Breuge, ein von zwei. Mein Mitgründer ist so deutscher, also gelernter Brauer und Brauingenieur. Und wir sind seit einem Jahr auf dem Markt und gerade mit dem neuen Brewpub in Prenzlauer Berg auf.
Seit 1. April, richtig?
Also,
kein April-Scherz.
Also eigentlich 2. April, Montag ist Ruhetag. Also.
Das ist ja schlau von euch. Ja.
Aber wir hatten schon auf jeden Fall ein paar Leute gefragt haben, ist das wirklich ein April-Scherz, dass wir endlich aufmachen? Nee, wir sind wirklich heute auf.
Wir sind so richtig auf. Ich sag mal, das ist nicht böse gemeint und trotzdem die Frage liegt ja auf der Hand, braucht Prenzlberg noch einen Brewpub?
Ja, also weil außer Schoppe, ich glaube, es gibt keine eigentliche Brauerei da in Prenzlauer Berg. Es gibt mehrere Kraftbierkneipen, also Stone hat jetzt was, also Monterey Bier, also, aber wir finden das gut. Also in den USA, wo ich herkomme, wenn man schaut in die Vergangenheit, Denver, Oregon, San Diego, es gab viele Brauereien, viel Kraftbier, die haben zusammengearbeitet und ich finde das toll für Touristen oder Besucher, die können uns besuchen, dann um die Ecke zu woanders anders gehen und das ist für alle gut. Wir profitieren alle davon.
Okay. Das heißt, ihr habt da keine Sorge, dass ihr in so ein Gebiet kommt, wo einfach schon biermäßig so viel los ist?
Nee, im Gegensatz. Also wir arbeiten zusammen mit den anderen, wie können wir, vielleicht machen wir ein Prenzlauer Berg Kraftbier Festival oder sowas irgendwann, dass wir das alles ist. Im Endeffekt, Kraftbier geht quasi gegen Industriebier und die haben natürlich mehr Geld und wir müssen da zusammenhalten, um dass wir einen Durchbruch haben irgendwann, dass mehr Leute Kraftbier trinken.
Ja. Wir haben ja jetzt hier in Hamburg einen Neuzugang, die keine Brauerei haben, eine eigene, aber eigentlich bei euch in Berlin gegründet worden sind als B-Label. Das sind die Superfreunde.
Kennen wir
hängen
schon.
Heute hier auch. Die haben ja Berlin jetzt gesammelt verlassen, weil die gesagt haben, da fühlst du dich irgendwie, da gefühlt macht da jeden Tag irgendwas auf und du bist einer von vielen. In Hamburg ist irgendwie noch mehr Platz.
Ja, also wie ich schon vorgesagt habe, bezüglich schaut den USA, wenn man hat diese Zentren, wo viel gebraut wurden, das eigentlich ist für die ganze Entwicklung gut. Mhm. Also auch viele andere Vorteile. Mal mit der TU Berlin gibt es da viel Braustudenten. Mhm. Wir haben schon mehrere Werkstudenten, die bei uns arbeiten. Also das hat also wirklich gute Arbeitskraft, die das auskennen mit den Sachen. Und also wir glauben, wenn das Bier gut ist, dann die gute Brauereien würden auch langhaltig da sein. Und, yeah. Aber die Superfreunde sind auch toll. Wir haben ihr Bier von Hahn aus, eine von unseren ersten Gästebiere. Die verkaufen unser Bier in ihrem Laden in Hamburg.
Ihr arbeitet zusammen, ne?
Ja, ja. Yeah. Also, und das ist genau, was ich meine. Die Kraftbier, wir halten zusammen und dann es profitieren alle.
Das heißt aber, wenn du sagst, ihr habt auch eine eigene Brauerei oder nutzt ihr Kapazitäten? Wie macht ihr das?
Also am Anfang, also seit einem Jahr sind wir auf dem Markt. Mhm. Da haben wir so Gypsy-Brühen, also Lohnbrauern gemacht. Vor allem in Berlin, auch in Sachsen. Jetzt haben wir unsere eigene Brewpub. Da ist aber sehr klein, keine Flaschenabfüllung. Also machen wir dann neue Sorten, um auszutesten oder saisonale Sachen, experimentale Sachen. Das macht keinen Sinn, in 40 Hektar großen zum Beispiel zu brauen. Aber
Wie groß braut ihr da?
Also unser Sudhaus, wenn alles perfekt läuft, kriegen wir 4 Hektoliter, also 400 Liter in einem Sud raus. Wir haben Tanks, wo wir Doppelsüde machen mit 800 Liter. Verkaufen wir vor allem dann direkt vor Ort in unserem Brewpub, auch auf Feste wie heute zum Beispiel. Mhm. Und wenn wir was gut finden, dann brauen wir in größeren Maßen.
Okay. Und das aber dann nach wie vor in den Brauereien, wo ihr es vorher auch gemacht habt? Oder?
Genau. Da haben wir da gute Beziehungen, können wir Flaschen abfüllen, vielleicht später dieses Jahr sogar Dosen. Mhm. Weil natürlich die Preise sind günstiger, wenn man mit ein bisschen Skalierung braucht. Also wir verkaufen auch ab und zu mal an unsere guten Kunden ein paar Fässer aus dem Brewpub.
Ja.
Also so viele Vorräte haben wir nicht, dass wir dann jede verkaufen können. Aber dann kriegen wir auch Feedback von Kunden in andere Städte zum Beispiel oder andere Regionen Berlins. Aber ja, das ist schwierig, da die richtige Marge. Das für uns, aber auch, wenn wir ein Fass sehr teuer verkaufen, dann die Kneipen, die wir verkaufen können, auch kein Geld machen. Das macht keinen Sinn. Also daher, das ist eher was für uns. Neue Sachen austesten, direkt verkaufen an den Konsument, wo es Sinn macht. Und neue Sachen zu finden, was wir dann so große brauchen können.
Ja.
Wir haben schon gehört, okay, der Brewpub ist relativ neu. Wie lange gibt es euch denn als Marke?
Seit einem Jahr, fast genau. Also daher waren wir letztes Jahr nicht da. Unser erstes Festival war dieses Handgemacht-Festival in Berlin. Ja. Das findet jedes Jahr im Mai auch in der Kulturbrauerei, genau, was für uns jetzt nachbar ist.
Genau, da seid ihr, ja, also könnt ihr hinspazieren.
Wir sind wieder dieses Jahr dabei und also wir freuen uns darauf.
Okay. Wie würdet ihr, du kommst aus den USA, sagst du?
Ja.
Bist du direkt in Berlin gelandet? Oder?
Also meine Geschichte ist ziemlich lang. Ich versuche, die kurze Version zu geben. Also ich habe so deutsche Wurzeln aus der Pfalz, aber viele Generationen her. In der Uni wollte ich das ein bisschen tiefer verfolgen. Und ich habe einen Austausch in Bamberg gemacht. Mhm. Auch eine tolle Bierstadt. Also ich war schon vorher Bierfan, aber nachdem war ich ein riesiger Bierfan. Und auch nachher Deutschland-Fan. Und dann ist vielleicht immer zwischen den USA, habe später in Köln gelebt, London, Paris, aber mit der Zeit, mein Herz war immer noch in Deutschland. Mhm. Und wir sind nach Berlin gekommen, wir hatten einige Monate in Nürnberg verbracht, aber dann ist vor allem, als wir entschieden, dieses Geschäft zu gründen, Berlin war für Kraftbier, wir fahren den richtigen Ort.
Wer ist wir?
Also ich bin verheiratet und meine Frau, der auch in der Firma, also sie arbeitet auch in der Firma, macht unser ganzes Design, Etiketten, Logo, die Interior Design von unserem Brewpub. Also das heißt, also es ist auch ein Familiengeschäft.
Ja.
Also sie ist auch Mitgründerin zusammen mit, also mein Mitgründer, der Johannes, der Bauer ist.
Okay.
Ah, habt ihr manchmal Muffensausen, dass es schief gehen kann?
Also wir stehen dahinter, also ich vor allem, aber sie auch, haben beide mehrere Jobs in typische Corporate-Sachen gemacht. Also ich war zum Beispiel bei Lehman Brothers, aus die Pleite gegangen sind. Also daher.
Ah, du kennst das
ja. Es kann auch schief gehen bei einem großen Unternehmen. Ja. Also, daher, ja klar, es ist immer ein Risiko, aber es gibt eine richtige Leidenschaft dahinter. Und es ist manchmal schwierig, wenn man den ganzen Tag zusammenarbeitet und dann zu Hause noch miteinander sein muss. Aber dass wir beide haben dieselbe Vision, was es sein könnte, und wir haben Spaß dran. Also von daher. Ja.
Wie würdest du euren Braustil oder euren Bierstil, den ihr da pflegt, beschreiben?
Ja, also es ist immer schwer zu sagen, weil wir sind so jung, dass wir vielleicht noch nicht genau unseren Einstiegspunkt gefunden haben. Aber für uns als Kernstück sehr, sehr wichtig ist, traditionelle deutsche Stile, auch nebenbei internationale Sachen wie New England IPAs oder IPA zu brauen. Weil wir können nicht erwarten, mehr Leute in Deutschland anzureizen, Kraftbier zu trinken, wenn wir machen es nicht einfach für den. Also daher, wir haben unter unseren ersten vier Bieren klassisch Pils, ein richtig gutes Schwarzbier mit Rösmalz, also nicht wie ein Farbebier wie in der Industrie. Und in dem Brewpub haben wir auch so ein Rotbier. Also wir machen auch viele von den deutschen Vielfalt, was es schon gibt, aber vielleicht vergessen ist. Und das für uns ist immer noch wichtig, solche Stile auch neben den internationalen Stilen zu haben.
Okay, das heißt, ihr versucht auch, was ja gerade durch die Medien ging, ein bisschen mehr Bierstilmäßig auch, ich sag mal, Mainstream-salopp zu gehen, um die Leute daran zu führen
und also beides. Also
in diesen Gedanken zu nehmen. Das muss nicht immer durchgedrehter, durchgehopfter Kram sein, sondern...
Also zum Beispiel ein gutes Pils ist schwer zu finden heutzutage. Also von den großen Brauereien haben die immer weniger Bittereinheit, immer malziger, immer süßer. Also unsere Pils ist kein Dry Hopping, kein amerikanischer Hopfen, einfach ein richtig gebrautes Pils, wie vor 30, 40 Jahren gebraut wurde. Und also das spricht viele Leute an. Und natürlich, das ist auch was Tolles.
Ich kriege auch Appetit, wenn du das erzählst.
Ja, genau. Also nachher kommen wir vorbei und kriegen wir das hin. Aber was richtig gut da in den Buchpub, vielleicht jemand bestellt einen Pils. Die von der Nachbarschaft, die sagt, ich bleibe bei Pils. Ich schenke immer so ein 0-1 von etwas anderes, ein bisschen abgefahren aus, dass sie das probieren. Mhm. Also nicht zu verrückt, aber vielleicht noch so ein Pale Ale oder ein IPA. Wow, das schmeckt eigentlich. Also das sollte, klar, wir würden auch, also die New England IPAs, und also wir haben jetzt ein Brut IPA in Tank, also die neuen Sachen finden wir auch super spannend und machen wir auch sehr gut. Aber für uns ist es wichtig, beide zu haben. Und nicht nur für die Kundschaft in Deutschland, sondern auch, wenn man eines Tages mit Exportmärkte, dass wir die Beste von den Deutschen stehen, also zeigen können.
Du trägst dieses wunderbare Shirt. Da bin ich tatsächlich auf eurer Seite als erstes drüber gestolpert, über den fantastischen Namen, der wirklich Berlin ist. Ja. Pure But Hobby.
Genau, ja, also ein
paar, I love it.
Viele Leute, die nicht aus Berlin kommen oder das, also denken, das ist mit Pure But Happy verbunden, was auch nicht schlecht ist. Wir haben das schon vorher nachgedacht. Aber ja, das war ursprünglich vor 15 Jahren oder so, der Bürgermeister mit den Armen, aber sexy. Ja. Wir sagten, ja, okay, Berlin ist immer noch sexy, aber jetzt mit so vielen Kraftbrauereien ist es auch Hobby. Und unsere IPA ist auch extrem gehoppt für ein West Coast IPA. Sagte, es war passend. Und mit dem Design, was den Podcast, also Zuhörer nicht sehen können, haben wir den Fernsehturm, also Alexanderplatz Fernsehturm zu Hopfendoden gemacht. Und sieht richtig cool aus.
Hat so kleine Schallwellen, die da so rausgehen. Sehr, sehr schön. Yeah. Kann man das bestellen auf eurer Homepage?
Gleich, aber auf jeden Fall in Brewpub oder auf Festen. Also die Homepage ist noch in Bearbeitung, aber hoffentlich in den nächsten Wochen.
Auf welchen Festivals findet man euch noch in diesem Jahr?
Oh Gott.
Außer jetzt Berlin.
Also wir haben so viel vor. Also Stuttgart nächste Woche, glaube ich. Handgemacht in Berlin, die Biermeile. Inzwischen Bierkultur Dortmund. Ich kann die nicht alle daran erinnern, weil wir haben so viel Kraft Frankfurt, also auch.
Aktuelle News wahrscheinlich auf eurer Facebook-Seite oder wo kriege ich die am ehesten, wenn ich was über Bräugier erfahren möchte?
So Facebook, Instagram, Bräugier, die üblichen Seiten.
Super. Vielen Dank, Brian.
Ja, vielen Dank
auch. Für deine Zeit.
Ja, kein Problem.
Dankeschön.
My name is Jimmy. I live in Berlin. I've been living in Berlin for 3 years, and I represent. Last year, I've been more than a year and a half. I've been working for Lowlander Beer, which is a brewery from Amsterdam in Holland. So it's a funny combination because I'm not Dutch, but I represent a Dutch brewery. And the signature of the brewery is to draw on the tradition of Dutch tradition or the Lowlands tradition, which is to brew with some botanical elements. Obviously, hops are part of a botanical element, but we add some varieties of botanical elements, everything from that comes from a plant. So it could be the seed, it can be the roots, it can be the flower, it can be the plant itself, and the fruit from the plant as well. So it can be the peel or the inside of the fruit. So everything can be used to enrich or find the flavor of a beer. You know, obviously, I know in Germany, some areas in Germany, there's been restrictions to what you've been able to use in beer.
In the Reinheitsgebot.
Reinheitsgebot, exactly. So there's been this quite restriction, which in a one way probably made creators have to be, creative in with these three elements. You know, it doesn't stop you from being creative. However, other people have been able to make beers with adding other elements. And in England, they put sugar in beer, and in Belgium, they do as well to have a different kind of fermentation. But I think that it's also another way of being creative. And I think people also are curious to it. So that's what we. So that is who I am, anyway.
So you think we in German, we are a little special with our beer?
Well, of course. Everybody is.
Complicated.
Well, I mean, it's funny because actually it's more simple in essence. But you have to come up with something that's also gespannt, you know, spannend, you know, so exciting, you know, at the same time. So also the truth is, I mean, I'm not an expert on German beer, but I mean, for what I've seen, people have been creative outside of Bavaria and experiencing their own recipes without, you know, having to look into the Rheinlandsgebot. I mean, in Leipzig, they've been doing the Gose and stuff, and obviously in Berlin, the brewers I see also are quite creative, and I don't think all of them look at the Rheinlandsgebot when they make beer, you know, so yeah. But anyway, so I mean, you just look around here, how many people are just right in the Rheinlandsgebot. I think it's not even a topic that matters to them, really.
Is the reaction in Germany different than in the Netherlands to these beers flavored with botanicals?
Well, I think, first of all, the craft beer trend is a bit more, I would say, it's like Nordic and exotic countries. I think they're much more forward in accepting this sort of craft beer trend, mm-hmm. so much more mature in it. In Germany, there's also a long-serving beer industry who has been doing beer for a long time, and that means a lot of people here have been used to their beers, who are very nice beers, and they didn't need necessarily something else until, you know. I also think it's just like the extra choice that people have is always a good thing, and if people are curious. Nevertheless, I see a lot of curiosity in Germany though for beers, so obviously they have the Lieblingsbier, the beer that they go to, their mm-hmm. own local breweries, but they're also very curious about new beers, and gradually it's coming there, you know. In Holland, people obviously would support the local breweries as they mm-hmm. would in Germany, so that is first thing. And the second thing is trends is also quite important. This as a country that also wants to be a bit more forward in terms of like ideas and so very liberal. So in the same time, I think that translates into the beer industry, how people are curious into new things. In the same time, this tradition of brewing with botanicals is an old tradition. You know, they used to do it in Geneva and spirits and stuff. So I think all this together has helped obviously the craft beer industry to thrive as it is today. But it's much more widely spread, obviously, in Holland than it is today in Germany. Obviously, Germany is catching up quite quickly, though, because of a great enthusiasm for beer. Yeah.
Is it a beer for a pub or for a bar?
Actually, I think, I mean, honestly speaking, I would say, if I try to understand the distinction you're making, I would say a bar, in the way that I wouldn't, it's probably a beer that is fine to be taken in 0.3, 0.2, because it's a fine beer as well as refined, balance, and that's what's important for us. What we're trying to do also is to have a beer which you can have food with. So it will complement some food, it will not invade your palate in a way that you won't be able to taste the food anymore, so we're trying to make food that beer that is complementing the food. So I would say if people are happy to drink in pints, they can, mm-hmm. and good for them. But I think it's also, because we have fine aromas in the beers, it's nice people can take the time to appreciate it in that kind of context. So that is ultimately what we're thinking of when we're making the beer. Yeah. The context is very important when you drink beer. I mean, what we try to do is, like, when I travel with the beers is I don't just try to talk about the beer. I try to talk about the context of the beer, the experience of the beer. So how do you enjoy the beer? What's in the beer? Where does it come from? What's the tradition, the history behind it? So a lot of the inspiration behind the Lowlander beer is also the explorers and the Dutch explorers taking the spices. It comes from colonial times, so it's also times where you have a bit of trouble past, but at the same time, it's also a part of the European history. So, and speaking with this, you feel, okay, the experience around beer, and if you talk about this, I think people also think that it's a bit more enjoyable experience. You know, if you just say, well, this beer is will refresh you, or you'll, you know, experience these kind of aromas, is one thing, that's a mm-hmm. culinary aspect. But then you think, like, okay, what's behind it? What was the idea? And also, let's not forget it, the marketing aspect of it. You know, the image is also very important, because a lot of people choose the things they buy based on also the appeal, the image, and what it takes. And I think that's very important as well. You know, it shouldn't be the only thing that's winning a beer. A beer obviously should be able to
but
be...
But it's important.
It's important, right. Very important. So the experience around the beer is very important. So obviously, when we sort of draw what person who drinks Lowlander would do, we don't necessarily think about somebody is in the pub watching a football game. Mm-hmm. But if that's what he wants to do, we're happy to be there, you know, at that moment. Yeah.
So in the Netherlands, you have your own brewery, or are you gypsy brewers?
So what Lowlander does is we do test batches. Mm-hmm. So we do, and obviously brewing botanicals, it takes a lot of time to do it. So we do little test batches, and until like very recently, we've been brewing with Jopen, which is another brewery in Amsterdam. So we brew in their facility. Mm-hmm. So it's a type of a gypsy brewer. Mm-hmm. However, we also make our own recipes, and these recipes are quite particular. You know, we don't just go there and say we want a lager. We go there and says, okay, how can we draw on the tradition, use some spices. We go to Jacob Hoy, which is like a spice seller merchant in Amsterdam from the 18th century, and he's been sort of selling all these. It's a beautiful store, all bars of wood. So we go there, we do experiences, and sometimes some beers we do 6-7 batches before we find the right recipe, and it's very hard to do that because it takes a lot of time. Some recipes we stopped doing them because we never actually released them because we didn't think we were satisfied with it. So mm-hmm. I would say it's between the middle. It has a creativity of a brewer, and at the same time we also use a know-how of somebody who can put this recipe in the bottles and with a very good result for people. And we've been very, very happy to work with them for the moment, yeah. So
the founder of your company is a learned brewer, isn't he?
He's the founder of the company, actually his past was more in distillery. And he's learned
Frederick,
you know, yeah, exactly. And he's learned obviously on the go, he's learned a bit more about the process of brewing and his experience with it. He's had a lot of help from the people from Jopin, mm-hmm. who also tell him, you know, how to finish the beer, how can it, you know, if you want this kind of sort of foam on the beer, what you need to put in it, and the sort of technical aspect, which is obviously very important. I think the beers look nice in the glass as well. But he hasn't had beer yet, maybe.
Sorry.
Yeah, no, he's probably as a kid, like sort of shouting because there's no kiddie beer right now. So yeah, but Frederick, he's he's actually had his vision for the brewery, so I think he's just trying to put it together. But I mean, it's I would say he calls himself like a botanical chief officer, you know, not mm-hmm. like a brewer. So
yeah,
we did also a collaboration with a Geneva distillery, and we did like a Geneva IPA, and now we're also trying to do out like a pop-up kitchens. So basically the idea is to have, again, I was talking about the environment, the experiment, the experience. I think the experience around beer, more than just thinking about the beer itself, you know, it's like what can accompany the beer and how can we make a beer that goes together with that experience, you know.
There are a lot of people working at your place, many people at your homepage.
It's
quite a big team.
Well, relatively. I don't know what big team constitutes, but I mean, I know a year ago we were about 5 or 6, and now we're more around 10. So it's still kind of sort of, it looks like the energy of a startup, you know, it's when you say that with a brewery. But as you say, in the same time, these people who are going around, like me, half of them, and then we have support teams, you know, so obviously the brewery support team mm-hmm. is something that's so it, that is why it's like, we have a lot of people working on the van, but in the office it's probably a bit like between 5 and 10, yes. Yeah. Mm. But we are all explorers, so we go around and we talk to people and we exchange with them, so that's what we do.
And are you selling your drinks in Germany as beer, or are some that you're not allowed to sell as beer?
No, actually, because we're a foreign brewer, we don't have any restrictions here mm-hmm. to sell anything, and mm-hmm. we go through our partner is Bierlinie, who's the importer mm-hmm. and the distributor in Berlin mm-hmm. and because I see there's a lot of love around Germany for craft beer and for new sort of breweries, I try to travel as much as I can. I mean, we went to Leipzig last month, went to Dr. Hops, it's a nice bar there, and we had like a Geneva Herrengedeck, a Hollandische Herrengedeck we did there in Kopstut, so we had a nice little event there. And obviously I love coming to Hamburg, which is not very far from Berlin. Obviously you can see from the attendance today there's a lot of love for beer here as well. And I'm going to try and go to Nordrhein-Westfalen as well in the coming months, hopefully. And yeah, the idea is to try and explore as much as I can. The beer culture.
Where you're from originally?
I was born in England. I grew up in Paris, in France, mm-hmm. and I moved to Berlin 3 years ago.
Wow.
It's a complicated program, you know, when you're trying to talk about Dutch beers. And
how old are you?
I'm 37.
Ah,
yes.
Okay. Wow. Do you know Buddelschip Bar Orlam?
Yes, of course.
Hamburg?
Of course. I'm hoping.
Geneva.
I'm hoping to see them tomorrow. Actually, yeah, it's a very nice bar. I like the ambiance. Like you're in a nice, somebody's like cozy living room, with it's obviously a lot of taps. Yeah, and I know the owner that makes a lot of Geneva, her own Geneva. So mm-hmm. I'm quite excited, you know, to go there. I know they don't have a late license, so when I finish my job here, I never have time to go there before it closes, so I'm a bit frustrated by this, but hopefully tomorrow I'm hoping to see them, yeah. But I love Bottleship beers, they're very nice as well.
Yeah,
I saw them, they were in Berlin last month.
They have a kind of Herrengedeck.
Yeah, exactly, exactly, exactly. And I think it's a beautiful project, and it looks very nice as well, the home, yeah, the location.
Thank you.
Jo, wir stellten gerade fest, als wir es nochmal durchgehört haben, dass das letzte Gespräch ja auf Englisch war. Das haben wir im Vorfeld gar nicht angekündigt. Aber ich denke, unsere Hörer haben es durchaus von alleine gemerkt.
Und, es drängte sich auf.
Es drängte sich ein wenig auf. Und was tatsächlich auch der Fall ist, ist, dass Brian und Jimmy beides Menschen sind, die sehr, sehr schnell sprechen. Ich hoffe, das war für alle verständlich. Und wir wissen, dass mindestens einer unserer Hörer Podcasts immer in der doppelten Geschwindigkeit hört. Und ich glaube, das könnte da etwas schwierig werden. Hendrik, wir warten auf ein Feedback.
Viel Spaß dabei, genau. Was stellen wir noch fest? Wir haben tolle Biere getrunken. Ich muss sagen, diese Botanical, Brewed with Botanical Geschichte von Lowlander ist super spannend. Der einen oder dem anderen mag es ein bisschen zu parfümiert sein oder zu kapriziös. Ich persönlich fand ja die große von denen super, Yuzu and Pink Grapefruit. Die ist total großartig. Also wenn ihr die mal irgendwo seht, kaufen und einfach mal probieren. Extremst spannend.
Auch ganz tolle Labels. Also das sind wirklich ganz, ganz tolle Flaschen, die sie haben. Und Bräugier ist auch eine Geschichte. Das Pilz fand ich tatsächlich auch sehr gut. Mhm. Also ich fand, wir haben drei getrunken. Wir haben das IPA, wir haben das Elektroweizen, also das IPA mit dem schönen Namen Pur But Hoppy, das Elektroweizen und das Pilz getrunken. Und das waren auch alles gute, solide Biere.
Ja, also das Elektroweizen fand ich großartig. Mit diesem Banane, leicht grapefruitig, ganz, ganz toll. Also irgendwie auch, freue ich mich auf den Sommer sozusagen in Berlin mit einem Elektroweizen, auf einem Elektrofestival, wenn es richtig gut läuft, dann passt die Nummer. Und ja, Kamba, muss ich sagen, das sind solide, wirklich schöne, gute, runde Biere.
Ja, und das natürlich auch das IPA, wo ja jetzt auch Enzo Frauenschuh mitwirkt, ist ja wirklich auch ein ganz tolles Bier gewesen. Man muss ja sagen, immer bei so einem Craft Beer Festival, irgendwann verschwimmen die Biere und gar nicht mal, weil man so große Mengen getrunken hat, sondern weil man einfach so wahnsinnig viele Geschmackseindrücke hat. Also am Ende steht man dann oft da und weiß dann gar nicht mehr, welches IPA war denn jetzt wie. Das ist dann immer so ein bisschen schade. Eigentlich müsste man, was man natürlich nicht macht, weil man ja auf so einem Festival unterwegs ist, irgendwie schnacken will und Bier trinken will, eigentlich müsste man direkt immer Verkostungsnotizen machen.
Der eine oder andere macht es bestimmt.
Ja. Ach. Ja, wir leider nicht, naja.
Wir lassen uns da so mitreißen. Aber das ist tatsächlich Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau.
Absolut. Und ja, Thema Enzo Frauenschuh sind wir natürlich direkt auch bei Frau Gruber und sind wir direkt natürlich bei dem tollen California Sippin, was wir bekommen haben und was wir getrunken haben. Und Frau Gruber, Yeast is King ist ja dein Lieblingsbier, so ein bisschen.
Ja, durchaus.
Wenn wir uns mal was gönnen, dann kaufen wir davon mal so ein, zwei Dosen und trinken die und finden das immer ganz super. Tja, und das California Sippin, das ist ja eine Koop und zwar von Sudden Death und Frau Gruber. Das ist ein West Coast IPA und die Hopfensorten, die benutzt wurden, sind Select, Columbus, Centennial, Simcoe Cryo und Sabro. Und der Simcoe Cryo ist natürlich ganz interessant, weil es ist nämlich Hopfen in Pulverform, wie wir nachgeschlagen haben. Das ist ein Hopfen, der dadurch ein reineres Aroma hat. Das heißt, so die pflanzlichen Anteile, die der Hopfen mitbringt, fallen dann einfach komplett weg. Irgendwie auch ganz spannend. Und so wie ich in diesem Internet lesen konnte, sozusagen die neue heiße Scheiße. Und ja, das California Sippin kommt leicht trübe daher, strohgelb mit einem stabilen, feinporigen Schaum. An der Nase haben wir tropische Früchte, sowas so ein bisschen ja Ananas, ein bisschen Mango haben wir gerochen. Im Mund ist es recht rezent. Hat einen recht bitteren Abgang, der aber eigentlich auch einen schönen Nachklang im Mund hinterlässt, finde ich. Und wir haben so eine Kokossüße im Mund und ja, sowas wie Kokosananas hängt im Mund so ein bisschen nach. Auf jeden Fall ein Bier, das wir auch echt super fanden.
Kommen wir zum zweiten Bier, Crew Republic, Rest in Peace, ein Barley Wine. Ist ja ein nicht ganz so leichter Bierstil, immer etwas alkoholbelasteter. In diesem Fall sind es 10,1 Volumenprozent Alkohol. Schmeckt man gar nicht so, das schon mal vorweggenommen. Von der Farbe rot-braun, leicht trübe. Man riecht schon dieses Rum, Rosinige, so ein bisschen Ritterrum-mäßig, leicht Malz kommt dadurch, ein bisschen Trockenobst hat man in der Nase und ja, auch schon ein wenig Alkohol. Wenn man es trinkt oder wenn wir es jetzt getrunken haben hier, ein bisschen karamellig am Gaumen.
Ja.
Es ist so ein bisschen, du sagst Hustensaft, ich sag Erwachsenen-Lakritz, das ist so dieses ganz leichte Bitternis, die da auch irgendwie am Gaumen hängt, harzig, das hängt auch sehr lange nach. Mhm. Trotzdem, also er kommt nicht so schwer daher wie andere Barley-Weine tatsächlich.
Ja, wir haben uns jetzt, wo es so ein bisschen wärmer wurde, wir haben noch ein paar im Kühlschrank stehen, also natürlich lassen wir sie vorher warm werden, bevor wir sie trinken, aber wir haben die jetzt so seit 2 Monaten nicht angerührt, weil wir dachten, jetzt ist Sommer, ne?
Ja, es ist auch, das braucht auch einen guten Kontext, also den trinkst du ja nicht mal so weg. Also,
absolut,
ja. Da sitzt man ein bisschen länger und genießt und ist halt auch ein Wein, also den säuft man ja auch nicht so weg, also insofern. Können wir uns ja jetzt langsam mal ranwagen. Ich muss sagen, den mag ich tatsächlich ganz gerne. Hm. Das kann man schon gut machen, kann man empfehlen.
Ja, fand ich auch. Und ich bin ja immer begeistert. Ich komme ja aus Lüneburg und immer wenn ich da mal bin, um zum Beispiel meine Eltern zu besuchen, fahre ich nämlich beim Hohlab-Getränkemarkt vorbei. Und der hat nämlich so tolle Sachen. Der hat eine ganz tolle Craft-Bier-Auswahl. Und da kaufe ich immer gerne St. Bernardos und Sachen von Crew Republic. Entschuldigung, Meshsee haben sie auch da und alles Mögliche. Also wenn man in Lüneburg ist, ist die Craft-Bier-Versorgung auf jeden Fall gesichert.
Gesichert ist auch die Terminversorgung, weil der Frühling kommt, der Sommer kommt und wir alle wissen, da geht eine Menge ab in der Bierszene. Wir haben euch Termine für den April herausgesucht und für Anfang Mai. Und wir starten mit dem Craft Beer Day 2019 in Norderstedt in Schleswig-Holstein, 13. April 2019. Ebenfalls 13. April in der Meisels Biererlebniswelt in Bayreuth findet die Homebrew Bayreuth statt. Stefan, du wirst nicht dabei sein, oder?
Nee, das ist dann leider ein bisschen weit weg.
Ach, nächstes Jahr vielleicht, wer weiß. 12. bis 14. April, das 4. Stuttgarter Craft Beer Festival in, Achtung, Überraschung, Stuttgart. Dann einen ganz besonderen Termin, 23. April 2019, der findet bundesweit statt, denn da ist der Tag des deutschen Bieres und da gibt es bestimmt wieder eine ganz große Kampagne zum deutschen Reinheitsgebot. Da kann dann jeder ja mal drüber nachdenken, was er so davon hält. Dann haben wir noch 2 Termine zum Vormerken. Einmal das Slosh, der Berliner Hobbybrauerwettbewerb, ausgerichtet Stone Brewing Berlin, findet statt am 4. Mai 2019. Und dann haben wir noch einen Termin, 3. bis 4. Mai, Kieler Craft Beer Days in der Halle 400. Auch eine sehr, sehr nette Veranstaltung. Kann man nur empfehlen, da vorbeizuschauen, beziehungsweise wir in diesem Fall. Ihr habt Spaß gehabt an dieser Folge, ihr möchtet noch ein paar Sachen recherchieren, dann empfehlen wir euch den Besuch auf unserer Website www.hopcast.de, denn dort findet ihr die weiterführenden Links und auch Bilder von den Personen, die wir dort da so interviewt haben. Fettes Dankeschön an unsere Interviewpartner Lars, Jimmy und
Brian,
genau, dass die sich die Zeit genommen an diesem Tag. Da muss man echt sagen, Hut ab, weil da ging es echt ab, da war der Stress.
Das kann man wohl sagen, ja.
Ziemlich hoch, vielleicht hat man es gemerkt daran, die haben nicht umsonst so schnell gesprochen, da steckte echt die ganze Zeit war der Hormonpegel ganz weit oben. Also das merkte man schon, da war ein bisschen Stress im Spiel. Aber die haben sich die Zeit genommen, waren super gut drauf und insofern fettes Dankeschön an euch.
Genau, Feedback, cheers at hopcast.de. Und über alle Socials sind wir erreichbar. Also wie gesagt, Feedback auch zur Soundqualität, wie wir am Anfang gesagt haben, da sind wir ganz heiß drauf. Und ansonsten war's das für heute. Wir sagen Tschüss.
Und Ahoi.